Herzlich willkommen bei Meditation Coaching Alive. Mein Name ist Michael Kurt, auch bekannt als Curse. Und in der heutigen Folge geht es um das Imposter-Syndrom, was wir alle kennen. Mein Gast heute ist Sarah Desai. Sie hat ein Buch zum Imposter-Syndrom geschrieben. Nicht nur darüber, sondern auch mit einem Selbsttest, wo du dich selber anschauen kannst und mit so vielen schönen Impulsen und wirklich Analysen und Hilfestellungen. Das Buch heißt, heute höre ich auf zu zweifeln. Viel Freude mit diesem Gespräch mit Sarah Desai. Herzlich willkommen bei Meditation Coaching and Life, Sarah Desai. How you doing? Warum so förmlich? Ne?
Mir geht's gut. Danke, dass ich hier sein darf.
Ausnahmsweise.
Ausnahmsweise, ja. Bisschen Zeit mit dir verbringen darf.
Ja. Ja, das haben wir sonst so wenig, ne? Ja. Also für die Leute, die den Gag noch nicht verstanden haben oder die es nicht kennen, Sarah Desai ist nicht nur, also Sarah Desai ist eine Coachin mit ihrem eigenen Podcast, der heißt The Mindful Sessions. Ihr Fokus ist auf achtsamkeitsbasiertem Coaching. Und sie hat durchaus auch einen Background in schamanistischer Arbeit, wenn ich das so sagen darf. Und sie ist die Autorin von zwei bisher veröffentlichten Büchern und einem ganz brandneuen Buch, was Montag erscheint. Der Link ist natürlich in der Beschreibung. Also wenn ihr jetzt direkt draufklickt, dann kriegt ihr das Fresh off the Press Brühheiß zu euch geliefert. Und Sarah ist auch meine Partnerin. Das heißt, wir wohnen zusammen, wir erziehen unseren Sohn zusammen. Erziehen weiß ich nicht, aber wir haben einen Sohn. Und so, das war jetzt der lange und kurze Disclaimer. Aber wichtig ist natürlich, dass ich heute ein bisschen mit dir über das Buch sprechen will. Denn das Buch handelt von einem Thema, was mich mein ganzes Leben beschäftigt. Und ich weiß gar nicht, ob man das jemals lösen kann oder ob man einfach nur lernen kann, viel besser und viel smarter und liebevoller damit umzugehen. Und das würde ich gerne heute ein bisschen von dir lernen. Das Buch handelt von dem Imposter-Syndrom. Also davon, dass wir immer das Gefühl haben, nicht gut genug, nicht schlau genug, nicht weit genug, nicht kompetent genug und so weiter zu sein. Egal, wie erfolgreich man ist. So. Und das Buch heißt, heute höre ich auf zu zweifeln. Hast du heute schon an dir gezweifelt?
Absolut. Ja, du weißt es doch. Wir reden ja auch offen darüber zu Hause. Ja,
ich kann mich aber nicht erinnern, dass du heute schon gesagt hast, oh, weißt du? Aber wir haben uns auch nur kurz gesehen heute Morgen. Was war denn heute so das Ding, wo deine Selbstzweifel, wo dein inneres Muster gekommen ist? Was war das und wie bist du damit umgegangen heute?
Ganz aktuell ist es, dass im Laufe oder im Rahmen dieser Buchveröffentlichung ich natürlich auch so Leute anschreibe und sage, habt ihr Bock, mich in euren Podcast einzuladen? Nicht jeder muss das ja, so wie du. Und dann schreibt man Kollegen, Kolleginnen an und ich denke dann immer so, boah, schreibe ich die jetzt an? Oh, jetzt will ich was von denen, das ist irgendwie unangenehm, die tun mir einen Gefallen damit. Und also wirklich in 100% der Fällen schreiben die Leute zurück, ja natürlich, habe ich Bock, Thema ist super. Also ne, Lars Amend war ja letztens bei uns auch und der hat dann auch zu mir gesagt, ey, du tust mir keinen Gefallen damit, glaub das mal ja nicht. Das Thema ist so cool, ich will das in meinem Podcast haben. Aber ich komme mir oft vor wie so ein Bittsteller und darf ich das jetzt? So, und das ist gerade natürlich auch aktuell. Ja.
Und wie bist du dann heute damit? Was hast du da gemacht? Gehst du dann einfach da durch, weil du das bei dir schon erkannt hast, okay, das ist mein Muster? Oder wie arbeitest du dann damit?
Wie in allem, wenn man sich dem dann stellt, wird es besser. Und ich bin gerade auch in so einer Phase, jetzt ist ja Crunch-Time sozusagen, da versuche ich nicht so lange darüber nachzudenken, sondern zu machen. So. Und mit jedem Mal wird es dann auch ein bisschen einfacher. Genau, so. Also ich habe mich heute ganz aktuell dem gestellt und so die letzten 2, 3 Leute angeschrieben, die ich schon so seit Wochen vor mir herschiebe. Mhm. Genau, habe es dann einfach gemacht.
Voll. Und meinst du, dass das dieses Imposter-Syndrom, was uns allen ja irgendwie bekannt ist, selbst wenn man dieses Wort jetzt nicht kennt, was ja eigentlich ein Buzzword ist, aber selbst wenn man das jetzt nicht kennt, dieses Gefühl davon, du hast es ja gerade an diesem Beispiel ganz toll beschrieben, so, dann falle ich den Leuten zur Last und vielleicht bin ich da gar nicht, vielleicht darf ich das gar nicht und so weiter und so weiter. Ne? Dieses Gefühl kennt ja jeder von uns. Ist das bei allen Menschen eigentlich gleich oder gibt es so verschiedene Typen oder verschiedene Arten davon, wie sich dieses Imposter-Syndrom bei Menschen zeigt? Also vielleicht kannst du da mal so einen kleinen Überblick darüber geben, dass die Leute vielleicht auch, die zuhören und zuschauen, so ein bisschen bei sich selber prüfen können, so, okay, wie zeigt sich das eigentlich bei mir oder wo oder oh, das und das, was ich immer denke. Und, ah, das ist das Imposter-Syndrom. Ah, okay, alles klar, weißt du? So einen kleinen, kleine Self-Diagnosis-Hilfe vielleicht geben kannst. So.
Mhm. Ich fange mal an mit den Archetypen. Mhm. Ne? Zum Beispiel, ein Archetyp ist die Strategie Perfektionismus. Ne? Also eine Imposter-Strategie, um damit klarzukommen. Und man kann sich halt fragen, so wenn ich alles immer genau richtig machen möchte und perfekt machen möchte und immer mein Bestes geben möchte, ist das, weil mir das wirklich so wichtig ist? Also ist mir das jetzt so wichtig, dass das immer 150% sind? Aha. Oder ist es vielleicht eher, weil ich meine Arbeit aus jedem Blickwinkel betrachte und versuche, jeden vermeintlichen Fehler oder jeden Gedanken, den jemand anders haben könnte, jeden kritischen, schon vorausschauend berücksichtigen. Also dieses, was du oft sagst, vorauseilendes Gehorsam. So.
Also Schutzmechanismus.
Genau, es ist, genau. Und ist, ganz oft ist es eben genau das, ja, dass eben nicht, es mir jetzt total wichtig ist, dass das jetzt zu 100% alles perfekt ist, sondern ganz oft ist der Gedanke dahinter eben, boah, was könnten die jetzt darüber denken? Was könnten die jetzt darüber denken? Also
was könnte mir passieren, wenn es nicht richtig ist?
Genau, also eben nicht in Sicherheit zu sein. Mhm. So, also Angriffsfläche zu bieten. Voll. Wir sind perfektionistisch, um Menschen keine Angriffsfläche zu bieten. Wir fühlen uns dann nicht sicher. So, ein anderes ist die Überkompensation. Also immer machen, immer tun und sagen, ich weiß noch nicht genug und sich da weiter fortbilden und das noch, obwohl man den letzten Lehrgang, Fortbildungslehrgang noch gar nicht abgeschlossen hat. So, ich glaube, wir kennen das auch alle. Also in diesen Aktionsmodus zu verfallen und auch, wenn Leute sagen, ey, kannst du das noch machen? Ja, klar, mache ich das. So, ne, kein Problem, obwohl man vielleicht abends die letzte Nacht schon bis 3 Uhr nachts wach gesessen hat und sich gedacht hat, scheiße, wie soll ich das eigentlich alles schaffen? Und vielleicht sogar, ja, eine Träne verdrückt hat, weil man nicht weiß, wie kriegt man das am nächsten Tag hin und dann wieder mit einem Lächeln da im Büro sitzt oder wo auch immer. Und das ist halt auch, weil wir eigentlich das Gefühl haben, ey, boah, eigentlich kann ich das gar nicht so wirklich, was ich hier alles mache. Und dann kickt ja was in den Körper, ne? Angst flutet uns. Und dann ist dieser Angriff, okay, ich gehe jetzt in die Schlacht rein, das macht mich unverwundbar oder meine Aufopferung ist so der helle voll, Scheinwerfer, voll, der über meine voll, Fehler hinwegstrahlt, weil ich gebraucht werde. Ne? Mhm. Und das ist auch ein Schutz.
Voll.
So. Und da gibt's halt verschiedene Strategien. Selbstsabotage, um in die andere Richtung zu gehen, ist auch eine. Ne? Also vielleicht kennen das auch einige, kenne ich auch. Wir wollen eigentlich was, wir haben da Bock drauf und dann sagen wir kurz vorher, ach komm, nee, so cool ist es doch nicht. So, habe ich keinen Bock drauf. Oder wir kriegen eine tolle Möglichkeit und dann sagen wir, ach nee, ich lasse lieber anderen den Vortritt. So, das wäre jetzt irgendwie falsch, ich will es ja gar nicht so wirklich. Ja, oder ich glaube, was auch ganz viele kennen, ist sich so, ey, du machst was, nehmen wir mal eine Bewerbung, whatever, ja, irgendwas, worauf du Bock hast und du setzt dir eigentlich unmögliches Zeitlimit, du schiebst es auf, du prokrastinierst, vielleicht kennst du das ja auch.
Nein, ja. Habe ich auch gar noch nicht Podcast-Folgen dazu gemacht und ganz aktuell auch keine Podcast-Folge, die vielleicht demnächst erscheinen wird, genau zu diesem Thema. Ich kenne mich damit gar nicht aus, deswegen erzähl mir.
Und das ist ja auch, weil wir eigentlich Angst haben, ey, kriege ich das hin, ne? Boah, weiß ich nicht. Und dann schieben wir es auf, weil in dem Moment, wo ich es aufschiebe, wo ich es umgehe, ist ja dieses Angstgefühl, diese Anspannung ist ja für einen Moment dann weg. Ich fühle mich dann wieder sicher. Es ist ja weg von mir. Und vor allen Dingen, wenn es dann nicht klappt, ja, klappt es ja nicht wegen mir. Ich als Person bleib ja unberührt. Es klappt dann einfach, weil ich zu wenig Zeit hatte. So, es klappt nicht, weil ich als Sarah es nicht hingekriegt habe. Oder ich kann mir auch immer sagen, ey, weißt du was, wenn ich es probiert hätte, hätte ich es auch hingekriegt. So, ich bleibe quasi unschuldig. So, und so gibt es halt verschiedene Strategien, die wir so anwenden, die alle letztendlich sich aus diesem Imposter-Syndrom speisen. Und das, du musst mich unterbrechen, wenn ich zu viel rede.
Im Gegenteil, ich verfolge dich gespannt und denk mir, boah, ich glaube, ich bin alle Archetypen.
Ja, es gibt noch weitere.
Erzähl. Ich glaube, das ist total spannend für mich, aber ich glaube auch für alle, einfach so, um sich selbst einfach zu informieren und so selber zu verorten. Und dann können wir gleich noch darüber quatschen, ob man auch alles sein kann oder mehreres und wie man das feststellt und so. Aber beschreib das ruhig gerne weiter.
Also was ich zum Beispiel auch von mir gut kenne, ist Maskierung, ne? Also es ist so ein bisschen Code-Switching, sag ich mal, ne? Weil man denkt dann, hey, weißt du, in einem Umfeld ist man dann weiß ich nicht, der strenge Chef oder die strenge Chefin, oder ich habe so ein Beispiel von einem Arzt genannt, ne, so einem Assistenzarzt, und die strenge Oberärztin, da, ne, verhält er sich eben so, wie die das von ihm verlangt, ja, und oder teilt ihre Meinung, sagen wir mal so, nicht verlangt, sondern sagt so, ja, hast du recht, müssen uns mehr anstrengen und was weiß ich was. Und dann bei den lockeren Kollegen ist dann eher dieses, ist doch hier alles viel zu viel Druck und, also, dass man, und das ist das Besondere dabei, aber nicht nur seine Meinung ändert oder so nach dem Mund redet, sondern auch sein ganzes Auftreten. Ne? Also wie man redet, wie man, auf was man körperlich, also Körperausdruck, Mimik, was auch daher rührt, dass wir uns sonst unsicher fühlen. Ne? Und bin ich hier akzeptiert in diesem Umfeld? Und das gibt es auch im Privaten. Also ich kenne das von mir selber auch im Privaten. Und das ist nicht, weil man jetzt ein Manipulator oder eine Manipulatorin ist, sondern weil es dann sicherer ist. Weil man das Gefühl hat, ey, für die Person, die ich bin, boah, weiß ich nicht, ob ich hier sicher bin, ob ich da akzeptiert bin. Aber wenn ich denen ja das zeige, was sie sehen wollen, also was ihnen entspricht, dann bin ich hier safe.
Ja,
so.
Voll. Ja?
Und ich glaube, das kennen auch ganz viele, auch im Privaten. Also
da fallen mir auch direkt ein, zwei Menschen ein, die ich persönlich selber kenne, wo ich das Gefühl habe, also ohne die jetzt zu diagnostizieren, aber wo ich das Gefühl habe, diese Person ist sehr, deren Strategie ist sehr darauf ausgelegt, so zu gucken, okay, was möchten die jeweiligen Leute, mit denen ich zu tun habe, vielleicht von mir, welcher Rolle bin ich da für die vielleicht hilfreich oder nützlich? Und die können dann so verschiedene Rollen einnehmen. Nicht, dass es unauthentisch ist, aber die, ne, so Shapeshifter-mäßig so, ne, die so, wie du auch gesagt hast, nicht, weil man fake ist, sondern weil man einfach so vielleicht gelernt hat, okay, so komme ich gut, so bleibe ich safe, so, ne, sind all diese, also, das ruft bei mir natürlich so ein bisschen die Assoziation darauf hervor, dass man so ja auch oft sagt, ey, wir entwickeln unsere Persönlichkeit oder Teil unserer Persönlichkeit halt in der Kindheit. Klar bringen wir auch was biologisch mit und so weiter, aber Teile der Persönlichkeit sind eben auch Strategien, die wir früh entwickeln, weil wir gelernt haben, wie so unser spezielles Umfeld in der Familie und so weiter, wie die uns gern haben wollen oder wie wir da reinpassen, wie wir da vielleicht dann nützlich sind oder safe sind und so weiter. Das klingt so, als ob sich diese Imposter-Typen auch auf eine ganz ähnliche Weise oder parallel dazu auch mitentwickeln. Ist das so? Ist das so eine Sache? Also ist das sowas, wo man auch sagen könnte, ey, die soziale Komponente oder diese frühkindliche Komponente ist riesig so in der Entwicklung davon?
Absolut. Weil diese, ich sag mal, Imposter-Strategien, das sind ja nur, also Strategien, um damit klarzukommen, letztendlich. Und der Ursprung, da schreibe ich auch im Buch drüber, liegt auch natürlich in frühkindlichen Prägungen. Ne? Also in dem, also wenn ich auf die Welt komme, dann frage ich mich nicht, bin ich gut genug? Also hoffe ich mal, dass ein Baby sich das nicht fragt. So. Aber es ist ja essentiell oder evolutionär in uns drin, dass wir sicher sein möchten. Und das können wir nur, wenn wir dazugehören.
Müssen dazu, ja, als Kind. Müssen.
Ja? Müssen. Also wir sind ja ganz, ganz lange angewiesen auf die Gruppe. Und die Gruppe ist ja nun erstmal unsere, bei den meisten die Eltern, die Familie. Und das heißt, wir gucken dann schon, was wollen die von uns. Ne? Wir kriegen ja ziemlich schnell Feedback. Als Baby lächeln wir erstmal andere an, um zu gucken, bin ich hier sicher, das gespiegelte Selbstwertempfinden, kriege ich ein Lächeln zurück, freuen die sich, dass ich da bin. So. Und zum Glück hat das die Biologie ja auch so eingerichtet, dass wir meistens auch ein Lächeln zurückkriegen. Also wer jetzt einem Lächeln vom Baby widerstehen kann, der ist auch ein Pünktchen, Pünktchen, Pünktchen. Ne?
Na, das interessiert mich jetzt schon. Was?
Aber ziemlich schnell.
Wie ein Freund von uns sagen würde, Sohn einer Ziege.
Genau.
Obwohl, ich feiere Ziegen.
Genau, der ist ein Sohn einer Ziege.
Ich feiere Ziegen, sind eigentlich mega coole Tiere. Ist so schade, dass man so Tiere dann so als Tiere sind eigentlich, dass man so Tiere dann so hernimmt, so, ne? Egal, der ist, sagen wir mal, zu bemitleiden.
Ja, genau.
Ne? Kann man so.
So, und dann trotz alledem passiert es ziemlich schnell, dass wir Signale bekommen von unserer Umwelt, wie muss ich sein? Ne? Also wofür werde ich gelobt, wofür kriege ich Liebe, wo nimmt mich Mama in den Arm, ja, wann eher nicht, so, wenn ich mich auf welche Weise verhalte. Und so orientieren wir uns immer mehr am Außen und manifestieren uns in der Persönlichkeit, die sich immer mehr am Außen orientiert. So, das ist halt unsere Persönlichkeit. Und wie muss ich sein, um sicher zu sein? Dazu kommt auch noch, was lerne ich von meiner Familie? Über welche Themen wird gesprochen? Über welche wird nicht gesprochen? Was wird unter den Teppich gekehrt? Ja, auch sehr gerne. Was bleibt unausgesprochen? Und all das prägt mich natürlich. Und ist dieses, hey, bin ich gut genug? Bin ich hier in Sicherheit? Ist die große Frage. Nach wie vor. Und wenn wir dann die Gesellschaft angucken, geht es ja weiter, gesellschaftliche Strukturen. Also, ich weiß nicht, wie es bei dir war. Ich kann mich schon noch an mein erstes Zeugnis erinnern. Und ich weiß auch, was das für ein Gefühl war, in die Schule zu gehen. Und am Anfang habe ich noch gute Zeugnisse gekriegt und dann nicht mehr. Da hatte ich jetzt nicht so einen Bock mehr darauf. Es war dann nicht so ein cooler Tag für mich. Für andere war das ein cooler Tag. Und wie war es bei dir? Nicht ein cooler Tag.
Ach, setzt du so voraus oder was? So, nee. Ich kann mich nicht mehr an den Tag und so weiter erinnern. Ich kann mich nur daran erinnern, dass ich, als ich das erste Mal ein Zeugnis bekommen habe, ich so gedacht habe, das war wie so. Ich kann mich daran erinnern, dass das so war, dass meine innere Welt total mit der äußeren Welt geclasht ist. Weil ich hatte halt so voll Spaß, so. Ich habe mich voll gefreut, endlich in der Schule zu sein. Und war so, hatte so voll Spaß an irgendwie machen und wow und an rechnen und bla und machen und tun. Und am Malen und was weiß ich was. Und da kommt auf einmal so ein Zeugnis, wo steht, ja, also mit Malen ist ja nicht so gut und mit Mathe ist ja auch irgendwie, oh, da hat er ja echt also Schwierigkeiten. Und dann habe ich das gelesen und war voll so, ich hatte dann so das Gefühl, aber in meiner eigenen Welt bin ich doch voll engagiert und es macht mir doch alles Spaß und es ist doch total so. Und dann kam so das so zurück. Ja, nein, da ist es nicht gut genug und hier schwierig und so. Und da habe ich so mir so gedacht, so, und ich habe sowieso meine Unschuld verloren in dem Moment, was das angeht. So. Und habe so gedacht, so, ja. Und dann hieß es, ja, da kannst du aber ein bisschen besser. Ne, und dann weiß ich noch, habe ich das irgendwelchen Freunden von meinen Eltern gezeigt, die waren so, naja, dann bei Mathe, da muss man noch mal ein bisschen gucken. Und ich war voll so, es hat mir doch immer voll Spaß gemacht zu rechnen. So. Und dann habe ich auf einmal gemerkt, so, ah, okay, krass, so werde ich gesehen, so bin ich anscheinend. Und dann bin ich, glaube ich, ein Stück mehr zu dem geworden, was auf meinem Zeugnis stand, als zu dem, was ich so in meinem Kopf hatte, wie ich so bin. Das ist crazy, weil das wirklich einfach, ich meine, es ist ja auch gut, Feedback von außen, wir leben ja zusammen, ist ja auch gut. Aber es ist auch furchteinflößend, daran zurückzudenken und sich zu überlegen, so, boah, krass, Moment mal. Ich habe da, ja, wie gesagt, ich kann wirklich nur sagen, ich habe da meine Unschuld. Also, es klingt jetzt total dramatisch. Wenn du jetzt nicht mich gefragt hättest, hätte ich auch gar nicht mehr drüber nachgedacht. Aber jetzt, wo ich drüber nachdenke, merke ich das. Und das war natürlich nicht ein Moment, sondern das war so über ein paar Wochen und so. Aber ja, da hat sich auf jeden Fall bei mir was gedreht. Dann kann ich mich auch an kein einziges Zeugnis mehr erinnern. Bis zu dem Zeugnis, wo ich 2,5 hatte und sitzen geblieben bin, 9 Jahre später. Aber ja, das war's. Also nur das und das dazwischen, keine Ahnung, was ich für Zeugnis hatte.
Und das ist eben, weil es, ich finde den Begriff Unschuld verloren schon sehr passend, weil es sich anfühlt wie ein, es ist ein Urteil.
Na klar,
von
natürlich.
Uns selbst, nicht von dem, was wir da machen, auch wenn es uns Spaß macht, also ne, sondern es ist ein Urteil über uns selbst. Und es ist ja auch ganz klare Kategorien, ne? Also ja. 1 ist gut, 4 ist, boah, musst du besser werden.
Dann steht da auch zum Beispiel, jetzt mal als Beispiel, das ist eine Sache, die ich mein ganzes Leben mit mir rumgetragen habe, aber da stand dann natürlich sowas wie, also nicht wegen den Zeugnissen insgesamt, da stand dann halt, ja, der stört beim Unterricht. Und ich hatte immer so das Gefühl, ich bin voll lebendig und nehme voll teil und bin voll am Start und sage deswegen zwischendurch, ruf mal was rein, weil ich Bock habe. Da steht dann halt, ja, der soll seine Fresse halten, der stört.
Genau,
so, was ich meine?
Wenn jemand auch Kreativität, also es wird ja nur eine gewisse Form als gut bezeichnet, als gut genug und alles, was da nicht reinpasst, ist eben so, ja, nicht gut genug. So, und wenn wir weitergehen in die Arbeitswelt, also erst haben wir den ersten Kreis, die Familie, die uns prägt, dann die Schule und dann die Arbeit. Und da ist der Einsatz aber viel höher, ne? Weil da geht es dann hinterher darum, tatsächlich meine Beurteilung, die entscheidet darüber, wie ich lebe, wie ich wohne, was ich esse, ob ich auch mal ins Restaurant gehen kann, ob ich in Urlaub fahren kann, ob ich meine Familie ernähren kann. Und ja, der Einsatz hat sich einfach erhöht und damit auch der Druck. So, und es ist, da können dir Leute erzählen, was sie wollen. Ja, wir wünschen uns Kreative bei uns im Unternehmen und hier gibt's Wachstumschancen. Also in 99% der Fällen, die ich kenne, ist es so, hey, wer nicht mithalten kann, wird aussortiert. So, und es ist vielleicht auch im Prinzip der Wirtschaftlichkeit, ne? Ist jetzt gar keine Kritik, aber es ist einfach so. Und es, ja, das alles kommt halt zusammen, ne? Und deswegen ist es so, dass ganz viele erwachsene Menschen, das habe ich mir auch nicht ausgedacht, es gibt Studien dazu, es gibt 2 PsychologInnen, die haben das in den 70ern, Ende der 70er untersucht, die haben auch das Imposter-Syndrom entdeckt quasi.
Benannt, quasi.
Genau. Und dass es total egal ist, ob du jetzt eine erfolgreiche Businessfrau bist oder einen Mann, egal welche soziale Schicht, egal welches Geschlecht, ja, dass wir das alle kennen, dass wir alle meinen, ey, bis jetzt hier, dass das alles so geklappt hat, habe ich einfach nur Glück gehabt. So. Und manche von uns verstecken sich halt, um nicht aufzufliegen, und andere reiben sich auf. So, aber ja, deswegen liegen wir halt als erwachsene Menschen nachts um 3 Uhr oft wach und am Herzrasen und fragen uns, ey, boah, habe ich mein Leben im Griff und bestehe ich morgen? So, manche gehen in Angriff, andere gehen in Rückzug, aber ja, 70% aller Menschen haben in ihrem Leben Impostergedanken und Impostergefühle.
Okay, ungefähr 70%, okay,
ja.
Interessant.
Und das führt auch dazu, und so sind die Psychologinnen eben drauf gekommen, also die haben es erstmal an Akademikerinnen, an Frauen untersucht und haben gedacht, Alter, was ist denn hier los? Die haben ja alle irgendwie total Erfolg und berichten aber alle von Symptomen eben, hey, boah, ich kann nicht schlafen, ich habe körperliche Probleme durch den Schlafmangel, durch die Anspannung bis hin zu depressiven Verstimmungen, Ängste, und dann haben sie sich da halt eben nicht unter Mikroskop auf die Suche gemacht, sondern durch Fragebögen und Interviews, und haben dann eben herausgefunden, dass die alle das Gleiche haben, nämlich den Gedanken, ey, das, was ich hier erreicht habe, ich habe einfach nur Glück gehabt. Eigentlich weiß ich, es kann morgen vorbei sein.
Ich flieg gleich auf.
Und weißt du, ein Betrüger zu sein, das ist ja auch was. So, ein Betrüger ist ja, du bist ein Täter oder eine Täterin. Und da hat unsere Gesellschaft ja ganz klar, ne, so, du gehörst bestraft, du bist schlecht. So, und mit diesem Gefühl laufen wir rum. So, ich betrüge, weiß ich nicht, die Leute, die mir vertrauen. So, ne? Also Betrüger sein ist eine Schuldfrage. Und Schuld ist ein ganz schwieriges Gefühl, ein schweres Gefühl. Genau, und dann haben die eben noch weiter geforscht und gesagt, okay, wie ist es denn bei anderen Geschlechtern, bei Leuten, die jetzt vielleicht nicht High-Performance-Jobs haben. Und es ist egal, es ist durch die Bank, wie gesagt, wiederhole mich jetzt, alle sozialen Schichten, alle Geschlechter, alle. Ne, bei manchen ist es auch vielleicht der Vater, der zum ersten Mal zum Elternabend geht und sich fragt, boah, ey, weiß ich nicht, wie, was mache ich jetzt hier? Kann es auch sein.
Hm. Ja, vor allem bei Menschen, die sehr erfolgreich sind, glaubt man das ja manchmal gar nicht, ne? Ich habe gerade, ich weiß nicht, ich habe so ein, zwei Gedanken, aber du musst mir helfen, die zu organisieren oder sortieren und so. Oder vielleicht hast du dazu auch eine Meinung oder vielleicht ist dazu, kann das Buch da auch ein bisschen weiterhelfen. Und zwar hatte ich vor allem bei Menschen, die in Anführungsstrichen erfolgreich sind, das gibt ja auch verschiedene Stufen, sagen wir mal, Menschen, die Karriere machen oder Leute, die in der Öffentlichkeit sind oder Politikerinnen oder whatever it is. Auf der einen Seite könnte man denken, okay, da sind vielleicht oft Leute, die einfach durch ihre Schutzmechanismen, die Kompensierungsmechanismen so stark sind, dass sie halt einfach Overperformer sind, weil das halt deren Methode ist, sich zu schützen. Und die sind so gut da drin. Ne? Und dann haben natürlich trotzdem krasses Imposter-Syndrom. Hört mir auch oft von Leuten, die viel erreicht haben. Und auf der anderen Seite glaube ich aber auch, manchmal ist vielleicht genau das Gegenteil auch der Fall, dass gerade Leute, die irgendwie vielleicht so einen leichten, also die kein wirkliches Schamgefühl haben, die eben nicht sich dafür schämen oder die das gar nicht berührt, wenn man sie als Betrüger bezeichnet und so weiter, die das irgendwie cool finden, dass sie vielleicht auch oben landen und erfolgreich sind und so weiter. Aber es sind so zwei Extreme, entweder so ganz stark kompensieren oder halt vielleicht irgendwie irgendeine Form von soziopathischer Pathologie zu haben, sodass es einem scheißegal ist. So. Aber das war jetzt nur so mein Gedanke gerade. Kannst du damit irgendwas anfangen oder gibt's also, oder ist das, weißt du, oder bin ich voll auf, ist das random?
Ich kann mir das vorstellen. Und es ist auch so, dass es gibt so, ich decke im Buch so Imposter-Mythen auf.
Ja,
ne?
Okay.
Und ein Mythos, den wir uns oft erzählen, ist, ja, also wenn ich das Gefühl habe, ein Betrüger zu sein oder eine Betrügerin, dann muss das ja so sein, so wenn ich das fühle. Und es ist aber nicht so, weil Menschen, die einen hohen moralischen Kompass haben oder den sehr ausgerichtet ist, denen ist das eben total wichtig, korrekt zu handeln, ethisch zu handeln. Und deswegen sind da eben diese Gedanken eher da, ups, ich könnte ein Betrüger sein. Und jetzt kommen wir zu dem, was du eben gesagt hast. Menschen, die das gar nicht haben, also Menschen, die wirklich Betrüger, sagen wir jetzt mal, sind, ja, die stellen sich die Frage gar nicht. Also die zweite Gruppe, die du eben angesprochen hast. Und deswegen kann ich mir durchaus vorstellen, dass das so die beiden Extreme sind, ja. Und die Frage, die man sich stellen darf oder ja, ist, oder den Mythos, mit dem man aufräumen darf, wenn du dir die Frage stellst, ja, zeigt das ja schon, was du für einen moralisch, also dass es dir wichtig ist, ethisch zu handeln, moralisch korrekt zu handeln. Und dann bist du höchstwahrscheinlich kein Betrüger.
Ich finde ja auch diese Differenzierung schön, dass man sagt, ja, ich habe in manchen Situationen vielleicht nicht korrekt gehandelt. Also der Unterschied zwischen ein Betrüger sein und ein Mensch zu sein, der in manchen Situationen trügerische Handlungen getan hat. So, ne? Um das extrem zu nennen, bin ich ein Mörder oder bin ich ein Mensch, der einen Mord begangen hat? So, ich glaube, das ist auch schon mal irgendwie ein krasser Switch, ne? Wenn ich denke, boah, ich habe einen hohen moralischen Kompass und ich muss immer aufpassen, ich darf kein Betrüger sein. Das heißt ja nicht, dass ich keine Fehler mache, dass ich kann mir ja auch mal passieren, aber das ist ja auch okay, dann muss man das anerkennen, dann muss man damit arbeiten und so weiter. Was wir fast übersprungen haben, wo ich gerne darauf hin zurück möchte, ist, Ich habe ja eben gesagt, boah, ich glaube, ich bin alles davon. Ne? Aber dann habe ich ein, zwei weitere Sachen von dir gehört und dann war so, ah, okay, das bin ich nicht. So. Du hast in einem Buch so eine Art, mal so einen groben, richtungsweisenden Selbsttest, wo man für sich selber einfach mal gucken kann, okay, was sind so meine Schemata, in was für Bereiche falle ich und so. Also A, magst du kurz einmal was über diesen Test sagen, wie man den machen kann? Und B, vielleicht im zweiten Schritt würde mich interessieren, sind denn dann, je nachdem, was für einen Archetyp man vielleicht ist, oder sagen wir, ich bin 70% der, 10% der, 20% der oder irgendwie sowas, verändern sich dann auch grundlegend die Empfehlungen, wie man damit umgeht? Oder verändert sich das in Nuancen, wo man so ein bisschen mehr so, ah, man könnte ein bisschen mehr hier mehr justieren und so, weißt du? Also zwei Fragen. So.
Der Selbsttest ist angelehnt auch an die Studien von den beiden Psychologinnen. Also das habe ich mir jetzt mir auch nicht einfach so jetzt auch ne, so aus den Fingern gesogen, sondern wirklich geguckt, hey, was sind so die Kriterien, die Gedanken, die wir oft haben? Und das ist nach, das ist aber auch super simpel, ne, von 1 bis 5, also Multiple Choice, ich glaube 24 Fragen. Und da sind zum Beispiel so Gedanken wie, wenn mir was gut gelingt, habe ich direkt Angst, dass ich es beim nächsten Mal nicht hinkriege. Oder wenn mich Leute loben oder mir ein Kompliment machen, ist mir das eigentlich unangenehm, weil ich Angst habe, dass ich dann beim nächsten Mal enttäusche. So. Oder wenn ich auf mein Leben gucke, ist da so dieses nagende Gefühl von, boah, ey, eigentlich hätte ich mehr erreichen müssen. Das sind jetzt nur mal so, ne? Aber ich glaube, das sind so Fragen, die kennen viele von uns oder diese Gedanken. Und je nachdem, was du da eben ankreuzt, ne, habe ich nie, habe ich manchmal, habe ich oft, unterteile ich das dann in verschiedene Typen. So, erste Stufe ist eben so, hey, der Selbstzweifel ist leise. Ne? Das ist jetzt noch nicht das klassische Imposter-Syndrom, aber der wartet immer so auf die richtigen Momente, um sich da festzusetzen. So, und dann geht's halt weiter. Ne, Selbstzweifel ist laut, sehr laut und ne, das bis hin, hey, das Imposter-Syndrom reguliert eigentlich dein Leben, übernimmt dein Leben. So. Und das merkst du auch schon an deiner Psyche, an deinem Körper, körperlichen Befinden. Und da geht es noch gar nicht so sehr um die Archetypen oder um die Strategien, die du anwendest. Da komme ich dann hinterher im Buch drauf. Und ich glaube, wenn man sich bei Strategien wiedererkennt, das ist sehr konkret. Ne? Also ich habe ja eben auch sehr konkrete Beispiele genannt. Ich glaube, man weiß ziemlich, also zum Beispiel, wenn ich so eine Selbstsabotage betreibe, dann weiß ich, ey, ich muss mir eigentlich faire Chancen mal setzen als Lebensstrategie. So, mir selbst das wert sein, mir eine faire Chance zu geben. Also mir genug Zeit einzuräumen bei Vorläufen. Ja? Oder bei anderen ist es Grenzen setzen. Ganz klar zu sagen, ey, das kann ich jetzt nicht machen. Das ist übrigens auch, gehe ich im Buch hinterher noch drauf an, das dann umzusetzen auch. Weil, ne, wenn ich dann sage, okay, ich habe jetzt an mir gearbeitet, ich mache jetzt nicht immer noch jede extra Aufgabe, dann weiß ich das für mich. So, mir das selbst auf dem Sofa ja, zu sagen,
wie kommuniziere ich das, ne?
Ist die eine Sache, genau.
Wie bringe ich das in die Welt? Vor allem, wenn die Leute ja durch mein bisheriges Verhalten vielleicht auch gelernt haben, ah, er ist jemand, mit dem kann man so, oder er macht immer so, oder da und so weiter. Auf einmal ist man anders, dann spielt man halt für dieses System nicht mehr die Rolle, die man vorher gespielt hat, und dann führt es ja auch zu ne? Dann muss man ja auch gucken, okay, wie setze ich das im Außen um, wie kommuniziere ich das noch weiter? Okay, geil, ja, super.
Auch in familiären Konstrukten, ich gehe einmal auf den Beruf ein, einmal familiäre Konstrukte, einmal Freundschaft, und eben genau, da beschreibe ich eben das System wie so ein Mobile, ja, und die Teilchen des Mobiles sind irgendwie im Gleichgewicht. Das heißt aber nicht, dass es bisher ein gesundes Gleichgewicht war. Ne? Vielleicht warst du das Gegengewicht, was alles getragen hat. Jetzt willst du das nicht mehr. Wie gesagt, jetzt weißt du das, aber es ist eben was anderes, dir das selbst auf dem Sofa zu sagen oder in einem Raum voller Leute und das auszusprechen oder auch zu sagen, ey, ich bin auch bereit zu gehen dann. So, ja. Weil was dann passiert, ist ja das, was wir eigentlich seit unserer Kindheit versuchen zu vermeiden, Spannung. Und es ist ja viel einfacher zu sagen, ey, weißt du was, ah, ich mach's doch wieder. Oder ah, ist schon okay. Weil dann ist die Spannung wieder vorbei. Mhm. So. Und da gibt's eben je nach Typ verschiedene Strategien. Ne? Und was auch ganz, ganz wichtig ist, ist eben auch lernen, mit den eigenen Emotionen zu arbeiten. Da habe ich auch viele kleine Übungen, also mit Angst. Ich meine, wer kennt nicht das Gefühl Angst? Ne? Scham auch. Ist auch so eine Imposter-Emotion, weil Schuld ist ja sogar so dieses, ey, du hast was falsch gemacht. Aber Scham ist so, du bist falsch. So. Und das ist auch, das lässt uns verstecken. Ne? Dieses ganze Imposter-Versteckspiel ist viel getragen von Scham. Mhm. So. Ich bin nicht richtig als Mensch. Und es ist zum Beispiel auch so ein Mythos, den ich da aufdecke. Wenn die Leute sehen würden, wer ich wirklich bin, dann respektieren die mich nicht mehr.
Ja, dann wäre ganz aus.
Ja. Und es ist genau das Gegenteil. Es gibt den Beautiful Mess Effekt, heißt er. Das ist eben in dem Moment, wo ich einfach mich nicht mehr zusammenhalte, dass die Leute das als schön empfinden, als anziehend empfinden, als das respektieren und sagen.
Manchmal gar nicht. Wenn man das nicht schon mal erlebt hat, und da gibt es ja ganz viele kleine Möglichkeiten in der Freundschaft, dass man jemandem ein Geheimnis, was einem peinlich ist, irgendwie sagt und der andere sagt, oh Mensch, ich respektiere dich total dafür, dass du das sagst und wow oder ach krass, mir geht's auch so oder whatever. Oder in einer Partnerschaft, wenn man sagt, boah, ich habe dieses Geheimnis oder diese Fantasie oder was, und der andere sagt, ah okay, hey, that's fine. Ne? Oder halt in anderen Kontexten. Ne? Ich glaube, wenn man das noch nicht erlebt hat,
das ist schwer vorstellbar.
Dann ist das schwer vorstellbar, weil dann denkt man nämlich, ey, nee, niemand darf rausfinden, wie ich wirklich bin. Aber auch in meiner Erfahrung ist es so, wenn es in einem sicheren Rahmen passiert, also wenn man sich nicht irgendwie mit völlig entblößtem Herz vor eine Horde Leute stellt, die einem wirklich schaden wollen, ja, dann kann es dahin losgehen. Aber wenn man das im Kleinen übt oder wenn man das im geschützten, im normalen Rahmen erfährt, intensiviert es in den allermeisten Fällen eigentlich den Respekt, die Liebe, die Freundschaft, die Anerkennung von anderen einem gegenüber. Und das ist eine krasse Erfahrung.
Ja. Weil wir eben immer das Gefühl haben, ich bin alleine, ne? So wie ich bin.
Und eine Sache noch, die dazukommt, ist, habe ich das Gefühl manchmal, dass wenn, solange man denkt, so, boah, ich bin alleine und bin nicht richtig und da, sieht man das auch in der Welt da draußen.
Genau.
Und manchmal, wenn man dann irgendwann selber an den Punkt kommt und sagt, ey, ich bin jetzt eigentlich genug oder ich bin ein liebenswerter Mensch oder whatever, da kommen Leute und sagen, ja, ich fand dich schon vor 20 Jahren total toll. Und man hat das aber nie gespürt. Man hat nie gespürt, boah, da wollte jemand mein Freund sein oder jemand fand mich nett oder jemand fand mich lustig oder so. Das kommt gar nicht bei einem an, wenn man dieses Selbstwert hat. Das heißt, es ist ja eigentlich doppelt und dreifach und vierfach fantastisch, wenn man lernt, sich ein bisschen frei zu machen in diesem Imposter-Syndrom und so weiter. Weil das nicht nur, es hat ja nicht nur einen Effekt, so, ah gut, ich fühle mich mit mir selbst ein bisschen entspannter, sondern es bedeutet dann gleichzeitig auch, boah, das Feedback von anderen kommt viel schöner bei mir an. Ich kann viel mehr zulassen, dass andere Menschen mich lieben oder mit mir befreundet sein wollen oder mich toll finden, mich witzig finden, mich großzügig finden oder so. Wow, das heißt, das Geile dabei ist, also ey, everybody go get the book. Weil das Geile dabei ist ja, dass man denkt, man macht einen Schritt. Aber dieser eine Schritt löst 5 aus.
Ja.
Das ist ja, das ist wie so, man investiert 1 Euro, boom, der Aktienmarkt geht hoch und auf einmal hat man 10 Euro, obwohl, weißt du, statt 2. So, das ist ganz wundervoll. Ja.
Total. Und genau. Und Zweifel, Selbstzweifel machen halt sehr einsam.
Ja.
Und, ne, das nenne ich auch die Einsamkeit des Zweifels.
Mhm,
so.
Voll.
Und da eben the beautiful mess effect zeigt dich und ich praktiziere das. Entschuldigung.
Alles gut. Nur kurze Frage. Beautiful Mess Ist das eine Wortschöpfung von dir?
Nein. Ich habe leider die Studie jetzt nicht sein, aber es ist. Ja. Das ist nicht von mir.
Okay, gut, aber du weißt ja, warum ich so gelacht habe eben, ne? Bei Beautiful Mess.
Mm-mm.
Weil wir doch unser Beautiful Mistake.
Ach so.
Weil wir unser Beautiful Mistake-Erlebnis hatten und dann. Und dann dachte ich, ah, das wäre ja witzig, wenn sie jetzt das.
Nein. Das ist.
Aber es ist ein schöner Zufall.
Auch schön. Ja.
Schöner Zufall. Ey, also nur ganz kurz, wir haben so. Also, klar, wir haben natürlich viele Running Gags, aber wir haben den Running Gag Beautiful Mistake, weil wir waren in Rom. Darf ich das erzählen?
Ja, unbedingt.
Wir erzählen gemeinsam, komm.
Ja, fang du mal an.
Wir waren in Rom und wir haben Pasta
Übrigens,
gegessen.
Sorry, ist ja auch ja. mein Selbstzweifel, ne? Dass ich sage, oh, it's okay. Okay, du fängst an.
Ach so, ja. Ja, und das ist auch was ich ja in, guck mal, jetzt wird's doch wieder eine Coaching-Gespräch. Nein, weil ich, ist ja auch was, woran ich auch persönlich gearbeitet habe in den letzten Jahren, wo ich mich bewusst gesagt habe, ich will das ändern bei mir. Anyways, wir sitzen in Rom, wir wollen Pasta essen. Wir kriegen da irgendwie einen Teller Pasta. Wir waren da schon mal, das hat ganz gut geschmeckt irgendwo da in irgendeinem Dings, dann kriegen wir Pasta. Und die hatten zwei verschiedene Sorten von, weiß ich nicht, sagen jetzt mal Spaghetti. Und die einen waren mit Wirsing.
Trüffel und die anderen mit...
Egal.
Indiviensalat.
Mit Salat.
Aber also, auf der Pasta drauf, ja.
So, also eine war mit Salat, eine war mit Trüffeln. Und dann hast du die mit Salat bestellt.
Mit Indivien, also ist die Soße.
Ja, ist so irgendeine Soße, so. Und dann kam halt ein Teller mit, und du bist nicht so Trüffelfan.
Mm-mm.
So, manchmal, aber nicht so, ne? Und dann kam halt die Nudeln und es waren halt die mit Trüffeln. So.
Exactly.
Und daraufhin habe ich gesagt, das sind doch die mit Trüffeln. Und du so, nee, ist okay, nix sagen, ich esse jetzt die. Und ich so, Moment, wir haben uns doch eben noch darüber unterhalten und du hast doch extra gesagt, boah, also auf Trüffel habe ich ja gar keinen Bock. So. Und jetzt stehen da die Trüffel. Ich so, ey, das ist einfach, das hat der Typ falsch verstanden. Anyways, auf jeden Fall haben wir dann daraufhin gesagt, ey, das ist hier die falsche Pasta. Und dann hat der Typ schon ganz krass, hat dir den Teller so weggerissen, so ganz knapp an deinem Gesicht vorbei.
Ja.
Da war ich schon so, wow, jetzt aber weird. Da kam der Typ einfach innerhalb von 25 Sekunden wieder, hat einen anderen Teller Pasta dahingestellt.
Nee, nicht einen anderen.
Sie hat den gleichen Teller Pasta da wieder eingestellt und die haben einfach auf die Trüffelsoße, die schon auf dem Teller war, obendrauf
Endiviensoße gemacht.
Einfach noch einen Löffel Endiviensoße gemacht. Her. Und du, ich so, ey, das ist ja beides, Alter, was ist denn da los? Und du meintest dann halt wieder, nee, ist egal, okay, ich esse das jetzt. Ne? Ich so, ey, das geht nicht. So, und ich muss dazu aber sagen, dass ich für mich, dass das jetzt nicht so rüberkommt, als wäre ich da jetzt irgendwie der, weißt du, aber dass ich für mich in den letzten Jahren mir halt quasi als Ziel gesetzt habe, in solchen Situationen was zu sagen. Weil ich früher auch eigentlich eher immer so war, ey, komm, ey, was soll der Scheiß, was soll der Stress, fuck it. Ne? Aber dann bin ich halt einfach so, ey, ich möchte lernen, das zu äußern. Ich will keinen Stress mit irgendwem anfangen. Aber es ist absolut in Ordnung zu sagen, ey, ehrlich gesagt, ne, wir hätten gerne die andere Pasta. Muss ja gar kein Stress sein, ne? Oder wenn irgendwas nicht geschmeckt hat, oder wenn irgendwas ist, so einfach zu sagen, so, ey, ehrliches Feedback und so weiter. Und das Wundersame ist, dass es in 99% der Fällen, dass die Leute total open-minded dafür sind. Es sind 99% der Fällen, wenn man sagt so, ey, Entschuldigung, ich war gerade hier, ne, so und so Hotel, ich war gerade auf meinem Zimmer, ey, da, ich gucke auf eine Wand, ey, habt ihr vielleicht eins, wo man nicht auf eine Wand guckt? 99% der Fälle sagen die Leute, ey, klar, ich check mal kurz, ne? So. In dem Fall war es nicht so.
In dem Fall hat der Typ, war so sauer und hat dann gesagt.
Ja, erst hat er gesagt, ja, was ist das Problem? Er sei rumgeschrien. Da habe ich gesagt, Junge, das kannst du nicht machen. Du kannst nicht einfach eine zweite Soße da drauf tun. Was ist denn bei dir los? Und dann hat er sich beruhigt und kam an den Tisch und meinte dann halt zu uns.
Meinte dann, ja, also die meisten. Das
passiert uns öfter.
Passiert uns öfter. Und unsere Kunden finden das total toll, weil die sagen dann, hey, what a beautiful mistake.
Jetzt habe ich zwei Soßen.
What a beautiful mistake.
Und wir so, Bruder.
Nope.
Nein. What a beautiful mistake. Okay, ja. Und seitdem ist es ein bisschen so unser Running Gag, wenn irgendwas schief läuft. Oh, what a beautiful mistake. Okay, gut. vollkommen sinnlos, dieser Ausflug, weil das war gar nicht der Auslöser für Beautiful Mess.
Aber, um nochmal bei dem zu bleiben, beim Beautiful Mess.
Yes, ja, please.
Ich kenne das ja auch total. So, also, du weißt ja, ich bin ja eigentlich ein einsiebter Krebs und it doesn't come natural, so auf Events zum Beispiel zu gehen. So, ne? Das ist für mich, ich habe da jetzt keine Angst, aber ich, ja, weiß ich nicht. Ich bin, ne, es ist nicht, bin jetzt nicht ein Socializer. So. Und jetzt habe ich mir das aber mehr angewöhnt, ne? Mal zu sagen, ja, und auch mich mit Leuten zu treffen. Und das ist jedes Mal schön. Mhm. Das ist jedes Mal schön. Und ich gehe aber auch mit einer anderen Haltung da rein. Eben nicht, oh, jetzt hier impostermäßig mich anpassen oder wenn es jetzt was Businessmäßiges ist, dann nur über mein Business zu reden oder wenn es eine gewisse Person ist, wo es vielleicht eher um Spiritualität geht, dann nur darüber zu reden, sondern einfach so, wie ich mich jetzt in dem Moment fühle. Und dann reden die Leute auch, wie sie sich jetzt im Moment fühlen. Und das ist total schön, weil man sich auf einer menschlichen Ebene begegnet. Und ich, total oft ist es, glaube ich, so, dass wir das Gefühl haben, so, hey, alle gucken uns an, die denken jetzt, was macht die hier? Oder, weiß ich nicht, wir gehen früher von einer Veranstaltung oder von einem Geburtstag, was weiß ich was, weil wir meinen, hey, mit mir redet hier eh keiner. Aber vielleicht haben die gerade darauf gewartet, dich genau jetzt anzusprechen, weißt du? Aber wir sehen das durch unsere Brille und haben da so Strategien eben auch, die wir anwenden, die uns total isolieren. Und sind zum Beispiel die ganze Zeit in der Selbstbeobachtung. Weiß ich nicht, ob er das kennt. Also, ey, sitze ich jetzt richtig? Sage ich das Richtige? Und kein Wunder, dass uns, wenn wir das machen, so diese Selbstüberwachung, soziale Interaktion auch total erschöpft. Weil wir haben ja nicht einfach nur geplaudert, sondern wir haben uns eigentlich die ganze Zeit selbst kontrolliert. Mhm. Klar ist das anstrengend.
Voll. Das hat total Sinn.
Und da einfach mal zu das mache ich auch öfter so, dann zu merken, ey, das passiert jetzt gerade. So, ich beobachte mich jetzt die ganze Zeit selber. Und dann einfach mich wahrzunehmen im Raum. So, ey, wie fühlen sich meine Füße auf dem Boden an? Was sehe ich? Also nicht den Blick auf mich richten, was sehe ich im Raum? Und dann zurück zu der Unterhaltung einfach zu kommen. So Kleinigkeiten können auch total helfen, weißt du?
Ja, voll gut. Dafür muss man aber wissen, ich habe die Tendenz dazu, dass so, ne? Und B, dann auch die Strategie haben, ne? Also A, muss man wissen, ach krass, so bin ich, so reagiere ich, vielleicht aus den und den Gründen, das ist mein Schutzmechanismus, man muss es durchdringen. Dann muss man so die Strategien, muss man lernen, das zu erkennen und die Strategien dann verinnerlichen. Hat sich dein Umgang mit deinem Imposter-Syndrom durch das Schreiben dieses Buches nochmal verändert?
Voll. Ich habe das Buch geschrieben, was ich schreiben musste. So. Und ich glaube, das würde ich jetzt über kein anderes von meinen Büchern sagen, weil, ich meine, du kennst mich so gut wie niemand anders. Und ja, also Selbstzweifel sind mir jetzt nicht fremd. So, und da reden wir ja auch drüber. Und das ist genau das Buch, was ich schreiben musste. Das ist wie so ein bisschen Self-Therapy auch, weil ich einfach merke, ich habe ja auch dafür viel recherchiert und gesehen, ey, das ist alles total normal. So. Ne? Also ich kann da wirklich den Finger drauf legen und habe auch dann im Umgang andere Strategien entwickeln können. Ne? Also ich habe ganz viele Übungen, um mit Scham umzugehen, mit Schuld, genau. Entschuldigung, weißt du, ich habe da so eine Übung, Entschuldigungsdiät, da bin ich drüber gestolpert, weil ey, ich sag ständig Entschuldigung. Entschuldigung für alles, sorry. So diese kleinen Sorrys, die einem immer über die Lippen kommen, aber nicht, weil man irgendwie wirklich was falsch gemacht hat oder jemanden verletzt hat, sondern einfach sorry für meine Anwesenheit. So, das ist auch wieder dieses vorauseilende Gehorsam, aber das macht ja was mit uns, ja, mit unserem Selbstbild. So, ich störe, ich bin nicht auf Augenhöhe mit den anderen.
Total, ja.
So. Und ja, es hat sich vieles verändert, für mich auch. Ich habe auch so ein paar körperliche Übungen mit dem Nervensystem, weil ich, das weißt du ja auch, ich habe dann oft Schwierigkeiten durchzuschlafen und das ist halt auch...
Ich dachte, es ist meine Schuld.
Ja, deine auch, weil du schnarchst. Aber ich merke natürlich, wenn ich innerlich angespannt bin, ist das Schnarchen stört mich dann noch mehr.
Ja, das Boom.
Ja, aber nicht nur
deswegen. Ich behaupte nicht, dass nur dein Problem ist.
Nicht meine Schuld.
Aber das ist ja, sowas kann, weißt du, schnarcht der Partner, klar kann man versuchen, so, aber man hat nur einen gewissen Einfluss darauf. Genau. So. Und aber wenn man dann erkennt, okay, wenn ich mich so und so reguliere oder eben nicht, intensiviert es das oder ich kann besser damit umgehen und so weiter, dann kann man ja zumindest auf den Teil, den man selbst irgendwie halbwegs regulieren kann, zugreifen. Nein,
genau.
Ist natürlich meine Schuld. Aber, ja. Weißt du,
wie
ich meine?
Aber wie man eben dann auch sich beruhigen kann im Schlaf. Weil wenn du nicht schlafst, der Körper ist ja so die Werkstatt, Entschuldigung, der Schlaf. Ja? So, aber wenn nie quasi das Startsignal kommt, du kannst jetzt schlafen, weil du dir ständig Gedanken machst, dann hast du ein Problem. Es ist genauso wie wenn du
schläfst. Über 70% der Menschen in Deutschland haben Probleme im Einschlafen.
So. Und das mache ich auch selber, viele Visualisierungen,
das sind
Atemübungen.
Visualisierung, das sind alles Methoden, auch die in dem Buch sind.
Alles Methoden im Buch sind. Es ist genauso wie, ich bin jetzt niemand, der sich versteckt. Ich bin eigentlich jemand, der in Angriff geht. Aber auch das, ne, wenn du ständig in diesem dieser Alarmbereitschaft bist, das macht auch was mit deinem Körper. Na, du kannst dich nicht regenerieren, ohne da jetzt zu sehr jetzt reinzugehen, aber du hast weniger weiße Blutkörperchen, die eigentlich die Schutztruppe sind, na, um dich eben wieder fit zu halten. Also bist anfällig, das kennen wir doch alle, also müssen wir gar nicht so in die Biologie reingehen. Wenn wir angespannt sind, werden wir öfter krank, wenn wir die ganze Zeit irgendwie durchmachen. Na, das ist halt, wir haben halt Sympathikus und Parasympathikus. Der eine ist halt Sympathikus, dieser Bodyguard, der uns aber eigentlich nur in Notfällen beschützen soll und eben uns mit Stresshormonen flutet. Aber wenn der halt immer aktiv ist, dann kommt irgendwann dieser Parasympathikus, aber nicht als Erholung, ja, der weise Gärtner, wie ich ihn eigentlich nenne, sondern das ist eigentlich ein Gärtner, der sagt, Alter, Gartentor ist geschlossen, ich kann nicht mehr. So. Und wie schaffen wir es, damit umzugehen, eben uns zu regulieren? So, ja. Und da habe ich auch viele Übungen. Es hat mir wirklich geholfen, das Buch, ja. Und am Ende, vielleicht auch um den Kreis zu schließen, ich weiß nicht, ob es jetzt schon zu früh ist dafür, aber
anytime.
Die Eingangsfrage, die du gestellt hattest, war ja, ey, kann ich das loswerden, meine Zweifel? Oder lerne ich anders damit zu leben? Und ich bin sie nicht losgeworden und es ist okay. Aber die sitzen halt nicht am Steuer und die regulieren nicht mein Leben. So. Und ich glaube, es ist okay, immer mal wieder zu zweifeln, weil auch vor allen Dingen, wenn wir dieses Leben erfahren, kommen ja auch immer neue Sachen. So, die habe ich ja noch nie gemacht oder lerne neue Leute kennen, keine Ahnung, wie die auf mich reagieren. Aber dass mich das eben nicht abhält. So, und ich hatte mir zum Schreiben am Anfang auf dem Bildschirm so ein Post-it gemacht. Es muss nicht perfekt sein, es muss nur ehrlich sein.
Mhm.
Und am Ende des Buches habe ich da auch nochmal drauf geguckt und kann das so unterstreichen. Es muss nicht perfekt sein, es muss ehrlich sein. Und das ist es. Und ich glaube, das ist auch der Schlüssel für all das. Dass wir ehrlich sind. Erstmal mit uns selbst und dann dadurch auch mit anderen.
Die Methoden und die Mittel und auch die Reise und auch Geschichten und vor allem auch kurze Gedichte sind in diesem Buch. Ich habe es nicht ganz durchgelesen, aber ich habe natürlich rein gelesen, weil klar, ich war ja dabei, während du es geschrieben hast. Und was mir aufgefallen ist, ist vor allem dass das so eine erzählerische Ebene hat. Also da ist jetzt nicht
Ratgeber.
Ist jetzt nicht nur ein Sachbuch, sondern du beschreibst es anhand von Geschichten, anhand von Beispielen, was total geil ist, weil das für Menschen, wir denken ja oft in so Allegorien und Vergleichen und finden uns dann darin wieder und so. Das hast du da viel drin. Und eben auch dieses Durchatmen immer mal wieder mit diesen Gedichten, diesen Reflexionen und so. Ich fand das, was ich gelesen habe, sehr engaging. Also sehr so, dass man sehr reintaucht. Ich fand es auch recht außergewöhnlich geschrieben für einen, ja, für das, was man sonst eigentlich so ein Ratgeber oder so ein typisches Coaching-Buch und so weiter nennen würde. So. Und ich spüre ja auch, also nicht nur, dass ich jetzt irgendwie dabei war, aber du hast gar nicht so viel geredet über das Buch. Du hast natürlich mehr geredet darüber, ah, wie viele Seiten habe ich und was ist jetzt lektoriert und was nicht. Also wir haben über den technischen Aspekt viel geredet. Wir haben gar nicht so viel über deinen inhaltlichen Prozess geredet. Aber ich habe ja gemerkt, dass du zum Beispiel auch während dieses Buchschreibeprozesses ein, zwei Sachen geändert hast, dass du eben genau dieses, okay, ich treffe mich mehr mit Leuten, ich nehme mir mehr die Zeit, ich gehe mehr raus. Aber es ist ja parallel dazu quasi entstanden und auch ein, zwei andere Sachen noch. Also ich habe mitbekommen, wie du im Prozess des Schreibens auch bei dir Veränderungen angestoßen hast. Und ich, ich bin natürlich befangen, weil ich bin ja, ne, wir kennen uns ja recht gut. Aber von dem, was ich da gesehen habe, also ich finde, es ist dein bestes Buch bisher. Also nicht, dass die anderen nicht gut sind, aber es ist das Beste im Sinne von, es hat halt echt mehrere Ebenen und es hat eine schöne Tiefe und so. Es hat mir super gefallen. Und ja, leider habe ich dir jetzt so das Schlusswort irgendwie genommen, weil du hast eigentlich das perfekte Schlusswort gesagt und jetzt habe ich das irgendwie so weggequasselt.
Hast du nicht. Danke. Und da wollte ich noch mal kurz was zu sagen.
Ja, gerne.
Das war mir gar nicht so bewusst.
Ach, sind wir auch gar nicht am Schluss. Ja, Zeit. Boom, let's go.
Weil du das gerade nochmal mit den Gedichten erwähnt hast und dass es eigentlich gar nicht so üblich ist. Es ist kein typisches Coaching-Buch. Und das merke ich auch, dass ich da auch mich mehr selbst gefunden habe. Weil ich nie, also ich, das ist jetzt keine Wertung, aber ich glaube, ich bin nicht einfach von meiner Art so das, was man jetzt in der Coaching-Bubble erwartet. So. Und ich habe immer geguckt, so, wie ist eigentlich mein Platz? Und man ist dann so ein bisschen, muss ich mich jetzt daran orientieren? Muss es so sein? Oder so. Und in diesem Buch ist es einfach, habe ich mich komplett davon gelöst. So, weißt du? Und deswegen habe ich auch diese Elemente mit einfließen lassen. Und ich glaube, das ist auch, oder es ist, ja, auch Selbstzweifel loswerden, so sein, nicht Authentizität, da spreche ich auch drüber. Weißt du, Authentizität, ich kann dieses Wort nicht mehr hören, das ist ja eigentlich zum nächsten Marketinginstrument geworden, so. Aber echt, also so, hey, du sein, ist okay, wie du bist, so. Und da ist auch ein Platz für. Und das ist sogar, that's the beautiful thing. So. Punkt.
Heute höre ich auf zu zweifeln, dann hat es das gehalten, was es verspricht, das Buch. Ja. Ey, vielen Dank für deine Zeit. Das Buch ist quasi jetzt am Start. Also wenn ihr diesen Podcast direkt bei Veröffentlichung hört, dann habt ihr noch 2-3 Tage Zeit, bestellt das Ding und rennt zu eurer lokalen Buchhandlung wirklich. Dann liegt es direkt bei euch, sobald es erscheint am Montag. Alle Links dazu packen wir natürlich in die Shownotes. Ich danke dir für deine Zeit, aber ich danke dir auch dafür, dass du wirklich seit Jahren die Arbeit selber machst, von der du sprichst. Dass du mal in größeren Schritten, mal in kleineren Schritten, wie wir alle, auf diesem Weg gehst. Dass du trotz deiner eigenen Selbstzweifel immer wieder aus dem Einsiedlerkrebsgehäuse rauskommst. Und das, was du erfährst, mit anderen Menschen teilst und das Leben von anderen Menschen leichter machst, humorvoller machst, in Austausch gehst, ganz großes Dankeschön dafür. Und mit anderen Menschen meine ich auch mich. Und ey, es ist eine Freude, mit dir das Leben zu teilen. Und es ist eine Freude, mit dir über dein Buch zu quatschen. Dankeschön.
Danke.
This is it. Wollen wir noch einen Joke irgendwie hinterher?
Ich wollte gerade, es würde mich freuen, das wollte ich jetzt nicht sagen, weil du sagst, freu mich, Freude. Deswegen musste ich so lachen.
Wir können noch ein, zwei beautiful mistakes jetzt irgendwie reinbauen. Oh, das war mir auch noch wichtig zu sagen.
Oh ja.
So abschließend. Und zwar, ey, du practice, was du preachst, also du praktizierst, was du predigst, denn du bist ein Mensch, der anderen Menschen, mir und anderen Menschen, den Raum dafür gibt, ein beautiful mess zu sein. Und du bist ein sehr non-judgmental Space. Das ist ganz wundervoll. Danke dafür.
Schönstes Kompliment. Danke.
Ich bedanke mich von Herzen, dass ihr heute wieder dabei wart. Dieser Podcast wird produziert von mir. Audio- und Video-Editing sowie Ausspielung von Robert Schulz. Backoffice und Organisation von Becky Willecke. Ihr erreicht uns unter coaching@curse.de und alle Infos zu dieser Episode und allem weiteren findet ihr in den Shownotes.